ich sag's euch auch, wie es ist, Trainer und Trainerinnen, die können sich auch im Idealfall meistens ganz gut verkaufen. Nur es entscheidet sich dann auch, wie du im Trainingsraum agierst. Und das kannst du als HR ja auch nur ganz, ganz schwer testen, weil du kaufst ja auch immer die Katze im Sack, wenn du diese Person nicht schon kennst. Du kaufst einfach die Katze im Sack und da kann jemand noch so schlaue Sachen sagen, wenn er dann nicht mit Störungen und Gruppendynamiken umgehen kann, nicht mit kritischen Stimmen aus dem Teilnehmerfeld oder irgendwie völlig an der Zielgruppe vorbeispricht, dann gerät er es aus den Fugen. Und deswegen lohnt sich auch der Aufwand, eine Pilotgruppe zu installieren, dann eine Iteration zu machen und das dann erst in den Rollout zu geben.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mit der lieben Annika und mir Anjali. Wir haben ja jetzt sehr viele Folgen über Learning und Development geredet und wie wichtig Training ist und dass man seine Mitarbeitenden entwickeln soll. Und da dachten wir uns heute mal HR ungeschminkt Serviceleistung. Wir haben den fantastischen Patrick Romm von der TAM Akademie, der mit uns darüber spricht, woran erkennen wir denn, ob jemand ein guter Trainer, eine gute Trainerin ist, beziehungsweise was kann ich als HR überhaupt machen, um durch den Dschungel der Angebote mich zu navigieren. Liebe Annika, lieber Patrick, hallo, wie schön, dass ihr da seid.
Hallo, liebe Anjali. Hallo, Patrick.
Hallo, ihr beiden, danke für die Einladung.
Ich dachte, wir fangen mal wild an. Als Trainierenden, was war denn eure schlimmste Trainingserfahrung? Ich gebe euch 3 Minuten zum Nachdenken, weil ich habe natürlich nicht vorab euch gebrieft. Ich hatte mal ein Training, wo wir über unsere Kultur sprechen wollten und wie wir das besser hinkriegen. Und ich schwöre euch, da standen einfach 2 Strombergs vor uns und haben uns Management-Tipps aus den 80ern gegeben mit so Management-Spielen aus den 80ern. Das gesamte Führungsteam war da, ne? Also es war ein richtig teurer Tag. Und wir waren so die ersten 2 Stunden in Schockstarre. Dann irgendwann ist einer der Geschäftsführenden hingegangen und hat gesagt, Jungs, können wir noch mal reden? Aber das ganze Thema war komplett in den Sand gesetzt. Also es gab es nicht mehr zu retten, die 2 Tage waren durch. Und HR ungeschminkt, ehrlicher Moment, ist vielleicht auf mich zurückgefallen. Weil wer hat's Training organisiert? HR.
Und die Ausschreibung war, suche einen Stromberg für... Also... Ich muss gerade schon lachen, ich bin ganz aufgeregt. Ich hatte diese Trainingserfahrung, wie glaube ich, verdrängt. Jetzt gerade ist sie wieder sehr präsent. Und zwar vor langer Zeit, als ich gerade frisch aus der Uni bei einer Strategieberatung gestartet habe. Das waren die, die mich auch danach aus der Probezeit rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich, weil ich bei dem Training nicht aufgepasst habe. Man weiß es nicht, wir hatten Business-Knicke. Also wir haben da wirklich gelernt, was man halt so braucht, wie du einen Hummer auseinander nimmst und sonst was, ja. Und dann hatten wir auch so Typberatungen. Und diese Dame kam dann wirklich auch mit so einer Farbkarte und hat dir dann gesagt, was du so gut anziehen kannst. Und stellt euch vor, damals Beratungen mit ganz viel Restrukturierungsfokus. Ich war so 24, 25, noch blond. Und auch irgendwie einzige Frau in dieser Truppe. Und die Dame hat mir dann empfohlen, dass ich mehr Lachsfarben und Rosa tragen soll. Aus tiefstem Ernst, um weiblicher zu wirken. Und hat dann auch meinen Schmuck kommentiert. Also so wirklich, wo ich mir denke, ich frage mich, gibt sowas heute überhaupt noch? Aber das war meine schlimmste Trainingserfahrung, glaube ich. Und das hat sich den ganzen Tag so durchgezogen. Also schon im Nachgang betrachtet, hart lustig, aber das war schon echt richtig bitter.
Warum hast du nie was Lachsfarbenes an?
Ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir heute über dieses Thema hier in der Folge sprechen, wie man da entgegenwirken kann. Ich kann mal aus der anderen Perspektive, vielleicht aus der Beratungs- und Trainingsperspektive was erzählen. Erster Case, da war ich selber Trainer in einem Unternehmen. Training sollte um 9 Uhr losgehen. Ich bin natürlich pünktlich vorher da. Und dann wurde noch spontan so ein Teammeeting einberufen. Und in diesem Teammeeting wurden erstmal 2 Leute rausgeschmissen vor der versammelten Mannschaft, kurz bevor um 9 das Training losging. Die haben quasi um 8.45 Uhr ihre mündliche Kündigung entgegengenommen, wurden geoutplaced, noch kurz von allen verabschiedet und um 9 Uhr konnte das Training losgehen. Richtig guter gruppendynamischer Einstieg in so einen Workshop-Tag. Und aus der Agenturperspektive, weil wir jetzt TAM Akademie machen, auch über den Daumen gepeilt sind es 1400 Trainingstage pro Jahr, die wir geben. Und da passieren natürlich auch immer witzige Dinge, die von denen ich heute hoffentlich auch ein paar erzählen kann, anonymisiert. Ich habe auch schon mal ein Training abmoderiert mit einem großen deutschen Konzern, weil wir das aufgesetzt haben. Die Führungskräfte, die in diesem Training saßen, haben ihren Unmut gegenüber unseren Trainerinnen rausgelassen, haben die, ich will jetzt nicht sagen beleidigt, aber schon persönlich angegangen, worauf ich ihnen dann nochmal ein klärendes Gespräch mit unseren Kunden führen musste und denen sagen musste, wenn das nochmal passiert, werden wir dieses Trainingsprojekt abbrechen. Und das ist Tatsache nochmal passiert. Dann haben wir dieses Trainingsprojekt im Einvernehmen abgebrochen, weil es einfach kein richtiger Match war, weil die Führungskräfte völlig auf dem falschen Fuß erwischt wurden für so ein Training und einfach auch eine externe Projektionsfläche für ihren Unmut gesucht haben. Und das war auf jeden Fall ein sehr prägnanter Case auch in unserer Unternehmenshistorie, würde ich sagen.
Wow.
Ich wusste gar nicht, dass es jetzt so abgeht. Ich freue mich. Bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, für alle die, die uns schon lange zuhören, die TAM Akademie ist ja kein seltener Gast bei uns. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Folgen. Ja, aber wir haben schon, ihr seid schon eigentlich in jeder Staffel. Wir haben immer so ein paar Leute, die immer wieder kommen. Patrick, magst du noch mal 1-2 Sätze erzählen, wer die TAM Akademie ist und warum die Annika und ich eigentlich immer Fangirls sind und ständig mit euch interagieren?
Ich habe auch überlegt, ob ich der Pip Klöckner, was Pip Klöckner für OMR ist, bin ich für HR ungeschminkt oder was Philipp für Hotel Matze ist, bin ich hier. Immer wenn es keinen Gast gibt, dann springe ich mit rein. Ein Spaß. Ich freue mich erstmal sowieso, dass ihr mich wieder eingeladen habt, auch zu diesem Thema. Und wir arbeiten ja auch in unterschiedlichen Konstellationen zusammen, auch weil wir eine Weiterbildungsakademie sind für das Thema Führungskräfteentwicklung. Anjuli, du hast ja gerade deine Business-TrainerInnen-Ausbildung bei uns absolviert. Und wir machen auch große Leadership-Projekte für viele Unternehmen in Deutschland. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch bei dem Thema TrainerInnen-Auswahl, Personalentwicklung einmal viel aus dem Nähkästchen erzählen, ein bisschen wissenschaftliches Fundament geben, aber vor allem, glaube ich, auch gute und handfeste Tipps mitgeben, die eure ZuhörerInnen ab morgen direkt umsetzen können, falls sie mal wieder ein Training organisieren wollen, sollen und dürfen.
Ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass wir heute darüber sprechen, weil ich finde, im Hinblick auf Trainings und Coachings, Trainerin oder Coach ist ja eine derartig nicht geschützte Berufsbezeichnung. Es gibt ja wenig Dinge so im Business-Kontext, wo ich sage, da gibt es so eklatante Unterschiede, so viel Licht und so viel Schatten einfach da rumlaufen. Das ist echt erschreckend.
Ja, und das ist Fluch und Segen zugleich, weil die Markteintrittsbarrieren sind super gering, dass auch gute Menschen und gute Profile in diesen Markt reingehen können und andere Menschen weiterentwickeln können. Auf der anderen Seite ist auch genau das Risiko für HRlerinnen, die dann Trainings einkaufen oder Workshops, weil die Amplitude der Qualität geht von ganz unten bis ganz oben. Und alleine dadurch, dass wir als TAM Akademie auch seit 1974 übrigens von Roland Berger gegründet, das erste deutsche Ausbildungsinstitut für Business-TrainerInnen in Deutschland sind und auch auf dieser Legacy aufbauen und die auch sehr, sehr ernst nehmen, stehen wir auch für einen gewissen Qualitätsanspruch. Und das ist schon mal ein erster Takeaway, auch wenn ich nicht so dieses Zertifikate-Land Deutschland überloben möchte. Mit einer Zertifizierung und einer anerkannten Ausbildung setzt du ja zumindest schon mal einen Mindeststandard an Qualität und an Methodenkompetenz, Fachkompetenz, die du mitbringst, wenn du als Trainerin unterwegs bist. Und Annika, du hast noch einen spannenden Punkt angesprochen, Training und Coaching. Das wird ja im Volksmund auch einfach so synonym verwendet, sage ich mal. Und da liegt ja auch schon der Hase im Pfeffer. Weil wenn ich als Coachin auch denke, ich kann auch Trainings geben, dann gibt es ja auch schon Unterschiede, weil es ja eine völlig andere Disziplin. Und da das aber immer in einen Topf geworfen wird und einfach mal als Weiterbildung abgestempelt wird, werden dann auch ganz, ganz oft Erwartungen nicht getroffen für die Zielgruppe, für die TeilnehmerInnen, aber auch für die HR, die dann, wie Anjuli auch gerade schon gesagt hat, die Suppe irgendwie auslöffeln muss.
Hot Take vielleicht, unpopular Opinion. Uns allen ist ja total klar, dass es diese Unterscheidung gibt. Coach, Trainerin, Trainierende, Mentoring und alles. Und wir haben auch nochmal eine Folge dazu, wo wir Coaches und Mentoring gegenüberstellen. Ich glaube, eine Herausforderung ist ja aber ganz oft, dass du das schon gar nicht weißt. Also es wird ja nicht jemand kommt zu HR und sagt, hey, ich habe das und das Problem, bitte hilf mir, sondern es wird ja ganz oft einfach auf dich geworfen. So, die Führungskraft funktioniert nicht so, wie es soll. Mach mal. mach mal ein Coaching, mach mal ein Mentoring. Und ich finde immer ganz toll, zum einen, wenn das so individuell gelöst wird, so diese eine Führungskraft hat das Problem. Die Kultur ist super bei uns. Es ist wirklich nur diese eine Führungskraft. Und dann ja auch gerne mit so einem, ja, du hast dem doch jetzt 3 Coachings bezahlt. Das reicht ja jetzt. Da ist ja schon das erste Problem, dass du als HR gar nicht weißt, was brauche ich denn wann? Und ich dachte, vielleicht fangen wir so gleich mal an. Wann brauche ich denn ein Training aus eurer Sicht? Wann organisiere ich das als HR?
Ich will noch einmal ergänzen, Anjali, zum Hot Take. Das brennt mir gerade auch unter den Nägeln. Genauso gut wie mach mal was, finde ich auch immer, wenn jemand sagt, ja, die Person braucht mal 2 Stunden Coaching. Wo ich mir denke, okay, woher wisst ihr das, dass sich das Problem, das diese Person hat oder die Herausforderung, ist ja nicht immer ein Problem, durch Coaching lösen lässt. Nummer 1, woher könnt ihr vorab schon erkennen, wie viele Stunden Coaching-Invest da drin sind? Und bevor wir einsteigen, ich finde auch da als Hot Take, ich habe noch nie ein Coaching gesehen, was nach 2 Stunden erfolgreich ist. Das ist halt, da kratzt du ja an der Oberfläche so. Es muss ja immer tiefer gehen. Auch das ist wieder so ein harter Irrglaube mit diesem, ja, die Person braucht mal 2 Stunden Coaching. Ich würde sogar so weit gehen, häufig, wenn es ein Problem ist, was sich nach 2 Stunden Coaching, sprich du sprichst einfach mal kurz über ein Thema, diskutierst das und kriegst eine andere Perspektive. Sowas ist total klar Führungsarbeit von der Führungskraft. Und wenn die Person nicht mit der Führungskraft drüber sprechen möchte, dann ist es ein Thema für eine Art Mentoring oder sich einfach mal mit einem Kollegen, Kollegin zusammensetzen und sich einfach mal spiegeln lassen. So. Das finde ich ist auch noch echt ein Problem, was man sehr regelmäßig rübergeworfen bekommt in der HR-Abteilung.
Ja. Und Anjali, deine Frage war ja, wann ist ein Training überhaupt nötig? Ich glaube, das ist klassischerweise, und das ist wahrscheinlich Berufsschul-Knowledge, 2. Ausbildungsjahr. Aber wenn es eine Kompetenz gibt zwischen der vorhandenen Ist-Kompetenz und der Soll-Kompetenz, die eine Stelle, ein Rollenprofil oder eine Scorecard erforderlich macht. Und wenn das idealerweise noch organisational eingebettet werden kann und mit der Vision, mit der Strategie des Unternehmens verknüpft ist, ich glaube, dann haben wir einen sehr, sehr guten Startpunkt oder eine Ausgangslage, die Notwendigkeit eines Trainings sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Take auch aus meiner Erfahrung. Die Führungskräfte als Teilnehmende, die sollen das ja nicht als Bestrafung oder als Pathogenese empfinden. Ich muss jetzt in ein Coaching, weil ich habe was falsch gemacht. Idealerweise sollte die Haltung ja sein, ey, meine HR ist so proaktiv und caring und fürsorglich und antizipierend, was meine Future Skills sind, dass ich jetzt schon Training bekomme, eine Weiterbildung, um die zukünftigen Herausforderungen der Orga, des Wandels, des Changes erfolgreich entgegenzustehen. Und wenn das so kommuniziert werden kann und auch so begründet werden kann an alle StakeholderInnen, ich glaube, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Und da scheitert es schon sehr oft, weil ganz, ganz oft wird Training einfach immer noch als Bestrafung empfunden. Und dafür tun wir zum Beispiel als Akademie auch ganz, ganz viel, dass wir Training versuchen, positiv aufzuladen, das zu emotionalisieren, so gute Trainings durchzuführen, dass das einen Sogeffekt entwickelt und nicht eine Bestrafung ist, sondern wirklich auch in der Organisation ja sogar im Idealfall so als Stolz empfunden werden kann, wenn man in das Training der Akademie rein durfte und sich weiterentwickeln konnte.
100%. Ich habe schon Firmen erlebt, wo du Führungskraft wurdest und wenn sich genug beschwert wurde über dich, dann musstest du ins Training. Meistens die HR hat gesagt, ich soll mal mit euch reden, ne? Das war eine ganz weirde Kulturimplikation, die sich daraus ergab, weil es war dann so ein bisschen wie in der Schule, ne? Ich kam ums Nachsitzen rum, mal gucken, wie weit ich es pushen kann. Das wäre für mich das Erste, was man als HR machen sollte, wenn man das Thema Organizational Development und Learning und Development anfasst. Ich sag's mal ganz hart, niemand wird Führungskraft, ohne dass er ein Führungskräftetraining hatte. Und das wäre für mich was, wo einfach die Vorteile ja auch so krass überwiegen. Also abgesehen davon, dass du lernst, wie du führst, kriegst du ja auch eine Dynamik. Was sind die anderen Führungskräfte? Was haben die für Herausforderungen? Dann lernen die sich kennen. Egal wie groß oder klein deine Firma ist, es muss ja nicht immer ein riesen Leadership-Workshop sein. Aber das wäre mein erster Take. Please bring den Leuten bei, wie sie führen, für alle Beteiligten übrigens.
Das ist auch einer meiner großen Takes. In Deutschland darfst du ja keine Heizung reparieren, ohne dass du einen Meisterbrief hast, und kein Auto irgendwie auf eine Hebebühne fahren, ohne dass du nicht eine Zertifizierung hast. Aber an Menschen rumdoktoren und 100 Leute führen, das darf einfach jeder ohne alles. Deswegen, keine Ahnung, ob das vielleicht eine utopische Vision ist, aber irgendwann, glaube ich, sollte jeder einen TAM-Führungsschein haben, um Menschen führen zu dürfen, oder zumindest mal die Grundbasics erfüllen. Wenn ihr mich dabei unterstützen könnt, wäre ich euch sehr, sehr verbunden, weil das würde auch auf meine und unsere Vision einzahlen.
Think big, Patrick, gleich ein TAM-Führerschein. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie man es hier machen darf. Nein, aber 100% vielleicht einmal noch für die Leute, die nicht die ganze Zeit über Trainings nachdenken. Patrick, kannst du noch mal kurz erklären die Unterscheidung Business-Training und fachliches Training und worüber, auf was alles anwendbar ist? Weil wir wollen ja nicht nur über Führungskräftetrainings heute reden.
Ja, voll. Also fachliche Trainings sind ja, wie der Name schon sagt, fachliche Trainings in Bezug auf irgendwelche Hard Skills. Das können Compliance oder rechtliche Trainings sein, wo es um eine ganz harte Inhaltsvermittlung geht, die auch sehr, sehr stark strukturiert ist und auch vorgegeben ist. Was dem Trainer oder der Trainerin da obliegt, ist eigentlich fast nur die Methodenauswahl. Und die ist ja auch hart eingeschränkt, weil meistens, ich weiß nicht, ob ihr mal in Compliance-Trainings saßt, wahrscheinlich, Annika, du kommst aus der Beratung, wahrscheinlich in extrem vielen, Anjuli, du wahrscheinlich auch. Das hat ja einen ganz anderen Fokus und anderen Scope. Ein Business-Training hingegen, so ist ja viel generischer und kann sich auch auf Soft-Skills beziehen. Und da obliegt es auch der Trainerin oder dem Beratungsunternehmen oder auch der HR, komplett neue Trainings from scratch zu konzipieren. Und Anjuli, da sind wir bei deiner Frage, wann brauchen wir das eigentlich? Was brauchen wir da eigentlich? Und das geht mit einer Bedarfsanalyse los, mit einer Zielgruppenformulierung und mit dann dem Aufbau von einem logischen Didaktikkonzept, was sich eine Trainerperson idealerweise auch ausdenken kann, weil sie es mal irgendwo gelernt hat.
Richtig gut, dass du das nochmal unterscheidest, Patrick, mit Compliance-Trainings und Business-Trainings. Dieses Thema Compliance, IT-Sicherheit, all diese Trainings, wo man sagt, die müssen zwingend gemacht werden, weil es ist wichtig, mal so eine Art Unterweisung zu bekommen. Ich finde es ganz wichtig für HR-Abteilungen zu schauen, wie verschieße ich meinen Pulver gut. Ja, also ich kenne niemanden, der oder die sagt, boah, ich habe so eine coole Lernerfahrung in dem Compliance- oder IT-Sicherheitstraining gehabt, wo ich sage, wie genau man das jetzt didaktisch aufbaut, da würde ich gar nicht so viel Hirnschmalz reinstecken, weil das eh von Leuten nicht als, boah, hatte ich da jetzt eine tolle Lernerfahrung abgetan wird, sondern eher, okay, muss ich halt machen, Unternehmen muss es reporten, ihr habt einen klaren Scope, macht das so pragmatisch wie möglich und diese Themen, Business Trainings, also was verändert unsere Kultur, was verändert Verhalten, wo habe ich wirklich einen Hebel in die Organisation? Ich finde, das ist so der Part, wo ihr als HR-Abteilung anfangen müsst zu glänzen und zu schauen, dass ihr da wirklich euer Pulver drauf verschießt.
Darf ich eine Geschichte erzählen? Ihr könnt aber sagen, wenn wir es rausschneiden müssen. Mir hat mal jemand gesagt, gerade mit dem Bereich auf Compliance Trainings, es ist immer die längste Antwort, die man auswählen kann, es sei denn, sie ist völlig verrückt bei diesem Multiple-Choice-Test. Und das stimmt. Es ist immer die längst mögliche Antwort, es sei denn, sie ist völlig verrückt. So, liebe Grüße an alle Compliance-Trainer-Leute. You welcome. Aber wir wollen heute, ja, vielen Dank für die Eingrenzung, gar nicht über die Compliance-Themen reden, also über die Compliance-Schulungsthemen und die Arbeitsschutzschulungen und die AGGs, sondern wir wollen über die spannenden Trainings reden. Patrick, aus deiner Sicht als Experte, was macht denn ein gutes Training aus? Du hattest jetzt eben schon mal angefangen, so Worte wie Zielgruppenanalyse und Bedarfsanalyse rumzuwerfen, aber vielleicht einmal für den Laien oder die Laien, woran erkenne ich denn jetzt schon mal, ob das, was mir da vorgeschlagen wird, schon mal eine gute Idee ist?
Yes, gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte, Annika, auch wenn die Diskussion zu lang wäre, ich würde das einmal gerne nochmal challengen, weil wir hatten auch schon Leute bei uns, die Compliance-Trainings gemacht haben und ein 5-tägiges Schulungskonzept für coole Compliance-Trainings für Konzerne aufgesetzt haben. Ich finde das nämlich auch extrem wichtig, weil wir müssen ja auch immer von unseren Zielkundinnen her denken. Das sind ja jetzt in unserem Case die Führungskräfte. Führungskräfte können ja nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Training, Coaching, Mentoring, Compliance-Schulung, I don't know ist. Die gehen in ein Training und wenn die lernen, dass das cool ist, dann gehen die auch mit einer ganz anderen Offenheit in die weiteren Trainings rein und eine Organisation und ihre Menschen lernen ja auch. Deswegen glaube ich, wir können auch bei solchen Themen als HR Ownership übernehmen und das versuchen bestmöglich zu gestalten, um so diese Lernerfahrungen der Teilnehmenden positiv zu nudgen und ja auch die Schienen zu verlegen für zukünftige Trainings. Aber da können wir vielleicht nochmal in einer gesonderten Folge drüber sprechen. Die Frage, was macht eigentlich ein gutes Training aus? Ich glaube, es gibt einmal Hygienefaktoren und dann gibt es so, ich sag mal, Tam-Tam-Shishi-Faktoren, die es noch herausragend gut machen. So Hygienefaktoren sollten erstmal sein, dass es überhaupt eine vernünftige, fundierte Bedarfsklärung stattgefunden hat. Also was wird eigentlich gebraucht? In welchem Umfang wird das gebraucht? Wie wird das in die Journey eingebettet? Was ist vorher passiert? Was soll nach den Trainings passieren? Auch was ist das Umzu dieser Trainings? Weil, Annika, wir können jetzt auch eure Führungskräfte einfach mal trainieren in Bezug auf interkulturelle Kompetenzen. Wenn die halt alle im Rhein-Neckar-Gebiet sitzen und sich gegenseitig führen und aus zwei Landkreisen kommen, dann ist das vielleicht das falsche Training für die falsche Zielgruppe und es hat keinen Umzu. Und ich glaube, das haben auch schon alle mal erlebt, dass sie in einem Training saßen und eigentlich sich die ganze Zeit gefragt haben, wofür mache ich das hier eigentlich? Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe von HR, die Relevanz und die Notwendigkeit dieser Trainings in den Fokus zu stellen. Und dann, glaube ich, auch methodisch, didaktisch sollte ein gutes Training auch immer Transferorientierung haben. Das zielt so ein bisschen auf das Thema ein, dass die Teilnehmenden das wirklich in ihren eigenen Alltag mitnehmen können, weil es für die in ihrem Kontext relevant ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Führungskräfte, wir versuchen auch Trainings immer einem ROTI zu messen, also ein Return on Time Invest. Wie wertvoll war die Zeit, die ich da gerade verbracht habe? Und ihr habt das in euren Eingangsstories eben schon gesagt. Wenn ich da als Führungskraft drin sitze oder als HR und ein Training für 12 Führungskräfte organisiert habe, die alle ihre Zeit als nicht wertvoll verwendet sehen, dann brauche ich die nächsten Trainings, brauche ich gar keine Einladung rausschicken. Deswegen ist der empfundene ROTI auch, glaube ich, extrem wichtig. Und dann, was man noch als Add-on machen kann, das sind dann so diese Tam-Tam-Shishi-Faktoren, die ein Training auch zu einer wirklichen Experience machen, dass da wirklicher Austausch stattfindet, dass ich vielleicht noch was übers Leben lerne, dass ich meine Kolleginnen besser kennenlerne, mit denen ich vielleicht sonst gar nicht zusammensitze, weil in einer hybriden Arbeitswelt kann es ja auch ein ultra geiler Asset sein, meine Kolleginnen mal besser kennenzulernen, um mit denen gemeinsam die Probleme der Zukunft besser lösen zu können.
Wie würde ich denn das erkennen? Also ich habe ganz oft, ich bin gespannt, Annika, was du sagst, die Erfahrung gehabt, man kriegt den Auftrag, ein Training zu managen als HR, also ob das jetzt Kommunikationstraining ist oder Führungskräftetraining. Ich hatte dann ganz oft das Gefühl, dass diese Trainings viel zu vollgestopft werden, dass eben einfach nur der Inhalt ist und dann machen wir den ersten Vormittag, sprechen wir über irgendwelche Persönlichkeitstypen, dann machen wir den Test, dann analysieren wir das und dann reden wir noch über die Strategie und dann werden noch die Führungsleitlinien durchgekaut und außerdem die Bonusvereinbarung fürs nächste Jahr. Und ich saß dann da immer und habe gesagt so, hey, ich habe irgendwie, also A, glaube ich, will ich irgendwann mal einen Kaffee trinken und B, können wir, was?
Solche Beispiele kenne ich auch und ich finde, was dann häufig so ist, wir machen jetzt mal eine Führungskräfteschulung. Und da klatschen wir alles rein, was wir als relevant erachten. Beispielsweise so eine Bonusvereinbarung, wo ich mir denke, würde ich niemals in so ein Training reinpacken, wäre für mich zum Beispiel ein ganz anderes Paar Schuhe wieder. Und würde ich beispielsweise, wenn ich die jährlich anfange abzuändern, macht man halt jährlich, wenn die neue Bonusvereinbarung in Kraft tritt, eine Stunde oder eine halbe Stunde, je nachdem wie komplex die ist, ein Call für alle betroffenen Führungskräfte und erklärt das einmal in Ruhe. Das hat, finde ich, dann auch in so einem Training nichts zu suchen. Und ich habe das Gefühl, aber da kann Patrick sicherlich nochmal aus der Praxis mehr berichten, dass häufig so Trainings so planlos und überfrachtet werden, wenn man sich vorher nicht fragt, welches Verhalten will ich eigentlich damit adressieren? Also was genau will ich bei den Führungskräften mit diesem Training bewirken? Was soll für meine Kultur passieren? Und dann sagt man, alles, was mir jetzt mal einfällt, rein in das Training. Und wenn man sich aber vorher in so einer Bedarfsanalyse mal wirklich fragt, was genau will ich da eigentlich tun? Was will ich den Leuten beibringen? Was will ich erreichen? Dass du ja dann relativ pragmatisch sagen kannst, okay, das Thema ist zwar wichtig, aber das kommt von der Liste runter, weil das passt überhaupt nicht zu dem, was ich da gerade möchte. Daher einfach zu sagen, ich mache ein Führungskräftetraining und da kommt alles rein, ist keine Zielsetzung, sondern Führungskräftetraining ist ein Tool, eine Möglichkeit, Leute weiterzubilden. Und dann muss man sich fragen, was ist denn genau meine Zielsetzung und darauf eben Bedarfsanalyse und das Trainingskonzept machen. Wie siehst du denn das, Patrick?
Ja, voll. Also bei uns in der Business-Trainer-Ausbildung lernen Menschen auch erstmal Zielstrukturierung vorzunehmen. Das bedeutet, es gibt ein Richtziel, darunter gibt es Grobziele und darunter gibt es verschiedene Feinziele. Anjuli grinst schon, weil sie sich daran erinnert. Ich will damit jetzt auch nicht mit theoretischem Input hier overloaden, aber erstmal ist es wichtig, diese Ziele zu strukturieren und zu überlegen, so zahlt das wirklich auf diese Zielstruktur ein, die wir formuliert haben. Und Annika, du hast ja auch gerade gesagt, welches Verhalten will ich eigentlich ändern? Wir machen ja ein Training für eine Verhaltensveränderung, nicht für eine Wissensvermehrung. Und das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss im Training. Ich muss mir irgendeine kompetente Person einkaufen, kompetent in Anführungszeichen, die möglichst viel Wissen vermittelt, darum geht es in einem Training ja gar nicht. Wissen kann ich auch durch Bücher, Podcasts, ChatGPT, I don't know, mir aneignen. In einem Training hat immer das Ziel, Verhalten zu verändern und deswegen ist ganz wichtig, Inhalte reduzieren, Anwendungszeit erhöhen. Und das ist das Wichtige in einem Training. Du kannst ja auch Trainingsinhalte oder das Wissen asynchron auslagern und in eine hybride Journey einbetten, sodass die Leute, wenn die wirklich sich die Zeit nehmen, aus allen Ländern anreisen und zusammen im Trainingsraum zusammenkommen, egal ob das physisch oder in Präsenz oder in Online ist, dass ich da den größtmöglichen Lerneffekt durch Ausprobieren, Feedbacken, Challengen bekomme und Verhalten verändern kann. Und das Verhalten soll sich natürlich auch verändern. Und Annika, du bist ja auch eine ganz große Verfechterin, die HR als Business Case und als Business Treiber. Wir wollen damit ja auch Ergebnisse verändern. Im ersten kann ich aber erstmal nur das Verhalten meiner Teilnehmenden ändern, damit die die Ergebnisse positiv beeinflussen können. Und daran kann und sollte sich ein gutes Training und eine Journey auch messen lassen, ob sowohl sich Verhalten als auch Ergebnisse positiv geändert haben.
100%. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dieses Jahr noch so ist, aber ich hatte so in den letzten Jahren das Gefühl, dass man ganz oft als Führungskräfte-Circle diese Persönlichkeitstests-Sachen macht. Also diese blauen und gelben oder die Gräser im Wind mit dem welcher J-E-R-S-N-Typ und wie die alle heißen. Wir haben das natürlich auch gemacht und am Ende des Tages war aus meiner Perspektive das, was uns am allermeisten gebracht hat als Führungsteam, die witzige Aufgabe, wo wir zusammen ein Boot bauen mussten oder sowas. Ne? Diese, wo du dann am Ende irgend so ein Challenge zusammen machen musst und zusammen arbeiten musst und dann eben siehst, ach guck mal, der Patrick denkt in der Perspektive und das bedeutet, wenn der an der Herausforderung rangeht, ist es so und so. Das war für mich und auch für die anderen Leute in dem Training am Ende viel, viel wertvoller, weil wir eben einmal ganz kurz über verschiedene Persönlichkeitstypen geredet haben, aber dann wirklich in diese Anwendung gegangen sind. Und ich finde, das ist ja ein No-Brainer, ne? Wenn ich was anwende, merke ich das viel, viel besser. Und da finde ich, würde ich immer als HR auch einmal drauf gucken, haut da jemand gerade einfach 38 Vorlesungsblöcke aneinander und sagt, ist am Ende klausurrelevant.
Diese Modelle, die du jetzt gerade genannt hast, Anjuli, ich kriege ja viel mit, wie sehr diese Modelle auch gebasht werden. Ja, wir benutzen diese Farben zum Beispiel auch, diese vier bei Statista.
Warum?
Und kann ich dir sagen, ich finde das ein total lustigen, guten Einstieg, um Menschen zu erklären, man schaut anders auf Dinge, man geht anders an Probleme dran und kein Weg ist besser oder schlechter, der ist einfach nur anders. Und man hat irgendwie eine persönliche Präferenz. Ich finde, für sowas sind solche Modelle total nützlich. Ich nehme jetzt wieder diese vier Farben. Ist ja total praxisnah und einfach. Man schafft keine Scheingenauigkeit, wie ich habe jetzt irgendwie hier 56 verschiedene Arten und so bist du jetzt mit dieser Buchstabenkombination, sondern es ist einfach für jemanden, der sich noch nie damit beschäftigt hat, einfach. Was ich halt wichtig finde, wenn man es dann aber auch nochmal einfängt und sagt, Leute, was dahinter steht, ist ein super simples Konstrukt, das ist nicht unfassbar wissenschaftsbasiert. Und wofür das nicht verwendet wird, ist beispielsweise, um zu sagen, oh, aber du bist ja eher so der blaue Typ da drin und deswegen entwickle ich dich jetzt auf diese Rolle nicht weiter, weil der Test hat das ja gezeigt. It's Bullshit. So, das kann man daraus nicht ableiten. Aber ich finde es einen total netten Einstieg, um zu sagen, es gibt unterschiedliche Typen, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Keines ist besser oder schlechter. Aber das ist auch alles, was ihr daraus mitnehmen solltet.
Oh, die Mailbox wird wieder volllaufen.
Ich glaube auch.
Aber das Schlimmste, was ich da mal gehört habe, und dann gehen wir vielleicht auch weg von diesem Persönlichkeitstest, wo es ja wirklich genug Studien zu gibt, wie valide die sind oder nicht, war, ich kann dein Feedback nicht annehmen, ich bin da der andere Farbtyp. Und dann sitzt du da und sagst, also jetzt nur, damit ich das verstehe, ich kann jetzt deine Arbeitsleistung nicht kritisieren, weil du blau bist, nicht betrunken und deswegen damit nicht klarkommst. Und das ist ja ein Moment, wo ich mir sage, Entschuldigung, Leute, ja, alle Leute haben Präferenzen, niemand kriegt gerne Feedback um die Ohren gehauen, ist übrigens völlig egal von der Farbe, aber dass wir anfangen, das als Schutzschild gegen irgendwelche fachlichen Konversationen zu behalten und am Ende du dich als Führungskraft gehijackt fühlst in einem, du hast das jetzt anders zu geben, finde ich eine Frechheit. Okay, Patrick, ich verstehe, dass du da was zu sagen willst. Letzter Take und dann reden wir weiter über die Trainings.
Ich wollte gerade sagen, das darf ich nicht unkommentiert lassen, qua meiner Rolle und meiner Ausbildung. Annika, wie du sagst, das kann durchaus ein pragmatischer Einstieg sein. Nur dann ist ja auch die Frage, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich als HR? Und jetzt müssen wir uns mal reinversetzen. Was für Leute möchte ich denn in meiner Org haben? Also traue ich denen wirklich nur zu, die Komplexität eines Menschen auf 4 Farben runterzubrechen? Oder traue ich denen zu, ich sag mal, motivkongruent und mit dem nötigen Maß an Individualität und Fingerspitzengefühl, die Motive, Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und Sorgen eines Menschen aufzudecken? Weil wenn ich mir als Führungskraft oder als Mitarbeiter das mal einfach über jedes meiner Teammitglieder aufschreibe, was treibt diese Person an, wovor hat diese Person Angst, wann ist diese Person im Flow, so dann brauche ich keine 4 Farben mehr, sondern dann bin ich einfach dazu angehalten, gute Gespräche zu führen und darauf aufbauend dann meinen Führungsstil und meine Teamarbeit auch anzupassen. Aber ich sehe schon, wir könnten hier auf jeden Fall abdriften. Das obliegt euch, wie weit wir da noch reingehen wollen und auch inwiefern das mit einem Training zusammenhängt. Weil ich hätte nämlich noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet als kleines Gadget.
Ich will dazu einmal kommentieren. Ich finde, wenn du in deinem Team, wenn du bei irgendwie 5 bis 8 Direct Reports nicht in der Lage bist zu sagen, was treibt die an, was sind deren Ängste, also dieses Fingerspitzengefühl aufzubringen, dann würde ich sehr, sehr stark behaupten, dann bist du nicht richtig in der Führungsrolle, wo ich zum Beispiel auch wieder dieses Farbmodell total cool finde als Einstieg. Wenn du bereichsübergreifend gerade in so agilen Projektstrukturen arbeitest und so eine Horde von 70 Personen hast, die irgendwie grobe Überschneidungen haben und du damit halt einfach irgendwie einmal so kurz das Bewusstsein schaffst, weil ich glaube, bei 70 Personen total in der Tiefe zu wissen, was die treibt, was nicht, ist schon schwierig. Geht auch, aber würde sehr, sehr viel Zeit kosten. Also ich finde es einfach, wie man glaube ich raushört, einen total coolen Einstieg für Zusammenarbeit. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. So, das ersetzt, finde ich, nicht Führungsarbeit. Und das ersetzt vor allem nicht die Neugier am Menschen, mehr über die Person rauszufinden, wenn man enger zusammenarbeitet.
Freunde, Freundinnen, Vorschlag zur Güte. Wir gehen jetzt weiter auf die Trainings. Wenn ihr morgen noch das Gefühl habt, dass wir da weiterreden müssen, dann machen wir in der zweiten Teil dieser Staffel Orga-Design gerne nochmal Hi ungeschminkt Diskussionsrunde. Welche Persönlichkeitsmodelle soll ich nehmen und welche nicht?
Ich hätte vielleicht eine gute Überleitung sogar, Anjuli, weil ich habe euch noch was vorbereitet, auch für alle Zuhörenden. Und zwar habe ich die großen 5 vorbereitet, in Anlehnung an Fest und Flauschig, schöne Grüße an der Stelle. Die großen 5 Red Flags, mit einem Augenzwinkern natürlich, die Trainerinnen schon in der Bedarfsklärung ausstrahlen können, wo ich als HR merke, oh, da sollte ich vielleicht nochmal ein Zweitangebot einholen. Das ist natürlich alles mit einem Augenzwinkern. Aber wenn ihr wollt, könnte ich die einmal kurz vortragen, wenn wir einen Jingle dazu einspielen können. Okay, die großen 5 Red Flags, die Trainerin in der Bedarfsklärung ausstrahlen können. Auf Platz 1 haben wir Tatsache, wenn die zu dogmatisch irgendein Persönlichkeitsprofil durchprügeln wollen in ihren Trainings, obwohl gar nicht danach gefragt wurde. Egal, ob es das DISC-Modell oder das MBTI ist, das ist auf jeden Fall eine absolute Red Flag. Auf Platz 2, ich habe das übrigens mit meinen Kolleginnen hier aus der TAM und mit ganz vielen HR-Lern in Vorbereitung auf diesen Podcast hier gemacht, weil ich wollte hier auch nicht nur meine Meinung, sondern auch ein paar witzige Stories einbringen. Auf Platz 2, wenn die Trainerin zur Bedarfsklärung mit einer Handpuppe sagt, dass sie das Rollenspiel mit Handpuppen im Training erklären würde.
Oh Gott, das, ah, ich fühl's richtig krass. Ich fühl's richtig krass, wie da jemand sitzt, ja, oh. Ja, 100%. Ja,
kommt alles aus der Praxis. Dann habe ich als drittes ein Zitat, wenn der Trainer in der Vorbereitung sagt, ich bereite mich auf die Trainings nicht vor, ich spüre immer, was die Gruppe gerade braucht und gehe dann darauf ein.
Kein Scheiß, hat mir meine Ärztin neulich erzählt. Die hat mir neulich erzählt, sie spürt, ob was ist oder dich. Ich habe jetzt eine neue Ärztin. Kleine Regel, wenn Expertinnen finden, sie spüren was, vielleicht ist das der Moment, eine Zweitmeinung einzuholen.
Ich bin bei manchen Sachen gerade einfach massiv dankbar, dass ich sie noch nicht erleben durfte. Also ich glaube wirklich, wenn jemand vor mir stehen würde und ich rechne jetzt mal so Grundschulzeit daraus, um mir mit Handpuppen etwas zu erklären, ich rechne Grundschulzeit und Stand-up-Comedy daraus, ich wäre raus. Also ich könnte an diesem Training nicht
selbst
mehr teilnehmen.
Stand-up-Comedy finde ich schwer, aber das ist ja auch nicht unser Thema. Ich habe als Viertes habe ich noch die Aussage, und das ist jetzt fast ein bisschen, also ist auch ein bisschen ernsthaft, wenn Trainerin nach 20 Minuten sagt, ja, da habe ich das perfekte Konzept in der Schublade, da braucht man gar nicht weiter sprechen, ich habe das alles schon. Dann kann ich als HR auch sofort eine Red Flag schwenken, weil so da fehlt völlig die Bedarfsanpassung, die Individualisierung auf die Teilnehmenden und diese Aussage auch absolute Red Flag. Und jetzt überlege ich, was ich auf Platz 5 packe, der großen Red Flags. Ich habe eigentlich noch ein Zitat, was ich ziemlich geil finde, und zwar, ich bin sehend. Wenn der Trainer das sagt, so ich sehe Sachen, die andere nicht sehen können. Und vielleicht geht das auch ein bisschen einher mit zu viele Ausbildungen und Zertifikate aus der Hypnotik, NLP, Oldschool, Persönlichkeitsentwicklungsrichtung. Dann würde ich auch auf jeden Fall zumindest nochmal nach dem Vier-Augen-Prinzip dieses Training beauftragen.
Boah, ich würde mal so gerne einfach so richtig als Verarsche irgendwo mal ein Training mit allen diesen Red Flags starten. Ich würde mir dann auch zum Thema sehend, ich würde mir einfach so ein drittes Auge vorne auf die Stirn machen und sagen, ich sehe das ganz anders tief in deinem Inneren. Ich weiß das auch besser als du selber.
Also ich möchte kurz einmal aus persönlicher Erfahrung da die Lanze brechen zu diesem Schubladenthema. Ne? Ich habe das in der Schublade, ist natürlich unerträglich. Aber ich erfahre das ganz oft in meiner Beratungstätigkeit, dass Leute sagen, kannst du mal nicht eben schnell ein Konzept rüberwerfen? Das musst du doch in der Schublade haben. Oder mach doch mal schnell einen Kostenvoranschlag. Wo ich eben auch denke, das ist ja genau die gleiche Denke. So, ich kann dir doch jetzt nicht einen Kostenvoranschlag machen, wie deine Values werden. Das müssen wir doch zusammen erarbeiten und dein Performance Management, da müssen wir doch mal drüber reden. Und ich glaube manchmal, das kommt eben auch aus dem Business, dass die halt erwarten, ja, aber alle Trainings zu Kommunikation, Führungsverhalten sind ja gleich. Und diese Trainierenden aus so einer Not raus das vielleicht auch machen, dass sie sagen wollen, guck mal, ich spare da dir auch Kosten. Und das wäre, glaube ich, für mich auch schon jetzt auf der 1-Zurück-Ebene, kämpf da als HR gerne, dass es nicht nur um wie viel kostet dieses Training geht. Also die 5.000 Euro, die das hinten raus vielleicht mehr kostet, ist bei Trainingspreisen also let's face it, ne, es ist teuer. Aber ich würde immer lieber dreimal sagen, ich habe ein individuelles Training. Und wenn es nur das ist, aus Wertschätzung der Teilnehmenden gegenüber.
Ja, zu 100%. Und das Teure an dem Training, weil ich meine, der Tagessatz, der lässt sich immer sehr leicht in einer Excel-Tabelle nebeneinander legen und dann vergleichen. Aber das wirklich Teure an dem Training ist das, was du auch schon angesprochen hast, Anjali. Das sind die Opportunitäten der Teilnehmenden in ihrer Arbeitszeit und ihrer Leistungsschöpfung und vor allem auch die Opportunitäten, die an Mehrwert durch das Training entstehen können. Weil überleg mal, ihr habt ja auch schon mal wahrscheinlich, hoffe ich mal, sehr gute Trainingserfahrungen gemacht und überleg mal, wie viel motivierter, wie viel engagter, wie viel ergebnisorientierter, wie viel reifer ihr danach führen und Entscheidungen treffen konntet. Und der Business Upside ist ja immens groß. Und ob das Training jetzt 2.000 oder 2.500 Euro Tagessatz oder I don't know was gekostet hat, das ist ja eigentlich in Relation zu dem eigentlich nichts. Und dann sind wir aber wieder bei dem großen Thema, wofür ihr euch ja auch einsetzt, HR am Roundtable der Geschäftsführung. So, es muss halt eine Relevanz dafür da sein, das zu verstehen. Und wenn da halt nur BWL-Justusse in der Geschäftsführung sitzen, die Kosten sparen wollen, dann ist das einfach nicht das richtige Umfeld, um wirklich wirksame Personalentwicklung aufzusetzen.
Wenn man so sehr in so einem Cost-Cutting-Modus ist, ja, steile These, aber bevor ich sagen würde, ich mache in dem Jahr dann nämlich irgendwie das billigste Angebot. Ich würde dann lieber in einem Jahr es komplett pausieren und sagen, dann verzichte ich dieses Jahr ganz auf die Kosten, dann rollen wir es nächstes Jahr wieder auf, dann aber mit dem Anbieter, den ich richtig gut finde. Und dann hat man ja auch immer noch andere Möglichkeiten, die Kosten geringer zu halten. Das heißt vielleicht, kann ich dann in dem einen Jahr nicht alle Führungskräfte trainieren, sondern starte einfach mal mit weniger Kohorten und rolle es dann einfach ein Stück weit langsamer aus. Seid euch dem bewusst, macht lieber weniger, macht lieber viel gezielter, aber dafür richtig gut und nicht, ich habe hier 20 Stunden gesessen, fand ich blöd und ihr könnt so auf eurer Checkliste machen, ja, Führungskräftetraining alle Jahre angeboten, trotz Cost-Cutting-Zeit. Macht einfach keinen Sinn, weil es bringt nicht den Output.
Ja, und Annika, du hast gerade voll den spannenden Punkt angesprochen, auch ab einer gewissen Größe lohnt sich auch der Aufwand, eine Pilotgruppe zu installieren, so die dieses Training einmal verprobt. Und aus dieser Pilotgruppe, da kann HR selber drin sitzen, sollte auch drin sitzen, da sollten aber auch kritische, meinungsbildende Personen aus der Zielgruppe eines Trainings drin sitzen, um dann wirklich mal eine Iteration zu fahren und diese Art Probefahrt wirklich mal mit der trainierenden Person gemeinsam durchzuführen, weil ich sag's euch auch, wie es ist, Trainer und Trainerin, die können sich auch im Idealfall meistens ganz gut verkaufen, nur es entscheidet sich dann auch, wie du im Trainingsraum agierst und das kannst du als HR ja auch nur ganz, ganz schwer testen, weil du kaufst ja auch immer die Katze im Sack, wenn du diese Person nicht schon kennst, du kaufst einfach die Katze im Sack und da kann jemand noch so schlaue Sachen sagen, wenn er dann nicht mit Störungen und Gruppendynamiken umgehen kann, nicht mit kritischen Stimmen aus dem Teilnehmerfeld oder irgendwie völlig an der Zielgruppe vorbeispricht, dann gerät er es aus den Fugen und deswegen lohnt sich auch der Aufwand, eine Pilotgruppe zu installieren, dann eine Iteration zu machen und das dann erst in den Rollout zu geben, zu 1000%.
Der Vorteil, wenn man das so macht, ist, ihr guckt auch gleich, ob die trainierende Person zu euch passt, weil wir haben die Red Flags jetzt. Aber was ja total wichtig ist, dass das jemand ist, mit dem ihr als HR und Unternehmen gut zusammenpasst. Und in der Sekunde, wo jemand sagt, ja, ich habe das in der Schublade, weil die Values sind ja eh für immer alle gleich oder die Kompetenzen, die ihr haben wollt, wisst ihr ja, also A, wird das nicht ein Augenhöhentraining, was schon immer total Spaß macht. Und B, ihr seht ja auch dann, dass es auf euch angepasst wird. Das heißt, wenn ihr ein Führungskräftetraining macht und die Menschen, die ihr anfragt für das Training, nicht mal fragen, habt ihr Values, habt ihr Führungsleitlinien, was ist eure Kultur, dann passiert das, womit ich eben die Folge eingeleitet habe, ne, dass da The Wolf of Wall Street vor mir steht und sagt, nicht schreien ist genug gelobt. Und das wäre für mich schon was, was ihr immer, egal welche Größe ihr habt, egal wie groß eure HR-Abteilung ist, das könnt ihr immer machen. Ihr könnt immer gucken, hat da jemand Interesse dran, wie unser Unternehmen ist, welche Verhaltensweisen uns wichtig sind, wie wir führen, wenn es ein Führungskräftetraining ist und checkt gleich auch ab, ob das eine von den Red Flags von Patrick ist, ohne dass ihr unendlich viel Zeit und Ressourcen investieren müsst.
Ich möchte noch mal eine Sache ergänzen zu dem Thema Dinge in der Schublade haben. Natürlich hat man einen gewissen Methodenkoffer und der ist auch nicht jedes Mal komplett unterschiedlich. Diese Schublade in Anführungszeichen haben gute Trainerinnen, gute Anbieter, aber sagen quasi nicht, ah, das habe ich hier und das wenden wir immer so an und jetzt auch bei dir, sondern haben einfach eine gewisse Methodik wie so ein Puzzle und schauen dann einfach, was sind die einzelnen Komponenten aus meinem Methodenkoffer oder Puzzle und wie setze ich die jetzt hier zusammen, um bei euch wirksam zu sein.
Ganz großes Plus eins. Ich hatte ja auch vorhin gesagt, wir machen 1400 Trainingstage pro Jahr. Natürlich haben wir ganz, ganz viele Themen schon gegeben nach einer gaußschen Normalverteilung. Kommunikation für Führungskräfte, das fangen wir nicht von null an zu konzipieren, logischerweise. Ich hoffe, niemand, der in dem Bereich professionell unterwegs ist, sondern da hat man ja gewisse Erfahrungen schon gesammelt. Ich habe übrigens noch eine witzige Story, Anjuli, weil du auch gesagt hattest, so als HR ist man ja auch dafür verantwortlich, ob das funktioniert oder nicht, weil man ist dann ja auch, sage ich mal, die Projektionsfläche sowohl für Erfolg oder auch für Misserfolg von solchen Trainings, weil man ja auch den Hut dafür aufhat. Ich hatte noch einen witzigen Prozess mal, da waren wir für einen großen deutschen Konzern in einem Pitching-Prozess und bevor wir unser Probetraining hatten, wir wurden da wirklich zu einem Probetraining eingeladen, was ich auch sehr, sehr cool finde für die Größe an Zielgruppe dort, haben uns die HR-Verantwortlichen angerufen und haben gesagt, ey Patrick, ich muss einmal ganz kurz was mit dir challengen. Ihr macht aber nicht so was Esoterisches da morgen, oder? Weil wir saßen heute mit der Geschäftsführung und mit unserer ganzen HR-Deutschlandleitung zusammen und die Trainingsanbieter haben uns als Tool vorgeschlagen für unsere Führungskräfte, dass die Menschen Mikado als Warm-up-Übung spielen. Bedeutet, die Führungskräfte legen sich alle wie Mikado-Stäbchen auf den Haufen und als Vertrauensübung, keiner darf sich bewegen. Und wer sich zuerst bewegt, der hat das Vertrauen der Gruppe, bla bla bla. Und ich dachte so, oh mein Gott, also wie gut das war, dass die dieses Probetraining wirklich gemacht haben und die Methodik auch wirklich abgefragt haben. Stellt euch mal vor, ihr geht in ein Training für hunderte Führungskräfte, ihr organisiert das und das ist die Warm-up-Übung. Da zeigt euch doch jeder einen Vogel. Also wie will man das ernst nehmen? Und da finde ich es auch immer so interessant, der Trainings- und Coachingsmarkt, der braucht sich manchmal gar nicht wundern, dass das so wahrgenommen wird, wenn das 2025, das war 2024, immer noch als ernsthafte Methode vorgeschlagen wird.
Du verstehst es nur nicht. Du verstehst nur nicht, wie das mit dem Vertrauen ist.
Schon alleine bei dem Begriff Menschen-Mikado und dann der Beschreibung zieht sich gerade alles in mir zusammen. Ich kann es schon nicht haben, wenn mich Menschen, die ich zum Beispiel nicht gut kenne, erstmal so ganz innig umarmen. Würde sich jemand einfach random auf mich drauflegen, ich würde den Raum verlassen. Es wäre halt echt so, okay, ciao. Und jetzt stellt euch mal vor, kurzes Lachen zum Menschen-Mikado. Das findet in so einem riesengroßen, verglasten Meetingraum statt. Und ihr kommt so morgens, nichts an, Kaffee in der Hand, Musik auf den Ohren, kommt so ins Büro und seht einfach, wie so eine Horde von eurem Senior-Management so aufeinander liegt. Ich bräuchte danach, glaube ich, 6 Wochen auf Company-Kosten eine Delfintherapie in Florida. Ich wäre raus.
Ja, ich würde einfach kündigen. Ich würde einfach auf die Kündigung schreiben. Ihr wisst genau, warum.
Pass auf, du schreibst so deine Kündigung handschriftlich auf ein Blatt Papier. Du machst so eine Schwalbe raus und schießt die einmal so mit den Raum und sagst, lest später, ihr dürft euch ja gerade nicht bewegen. I'm out.
Unerträgliche Geschichte. Vor allem mit so über verschiedene Hierarchien oder solche. Nee, ich möchte, das muss jetzt aus meinem Kopf wieder. Ich glaube schon, was eine Herausforderung ist, wie weit lasse ich mich drauf ein? Ne? Also ich erinnere mich das erste Mal meine Feedback-Schauer. Ne? Feedback-Schauer für alle, die es nicht wissen. Man steht sich, es gibt verschiedene Variationen, aber im Grunde es gibt eine, wo du die am Ende stehst du dir gegenüber eine Minute und sagst dir, was du gut an der anderen Person findest. Dann wechselt ihr und dann geht ihr einen Schritt weiter. Es gibt ja auch viel so bei den Retros so witzige Konzepte. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich manchmal auf sowas einlässt. Ne? Wenn man sagt, hey, das fühlt sich jetzt für mich aus der Businesswelt erstmal ein bisschen surreal an, dass wir so eine Feedback-Schauer machen und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und sich drauf einlassen. Aber auch da ist es so wichtig, dass das passt. Weil mein Hot Take, wenn ihr als HR die tendenziell schon offener für diese Themen sind als der Rest des Unternehmens, schon so ein sehr unangenehmes Gefühl kriegt bei dem Board Menschen-Mikado, überlegt euch einmal, was der Geschäftsführende davon hält, der ja jetzt nicht den ganzen Tag über People und Farben und Gefühle von Menschen und Wachstumsoptionen nachdenkt. Und ich glaube, man kann nicht immer von jedem erwarten, je nach Größe des Mandats, dass da ein Probetraining gemacht wird. Aber das Wenigste, was ihr machen müsst, ist, geht bitte mit den Leuten Kaffee trinken. Könnt ihr auch remote machen und redet einmal darüber, was sind die Inhalte und was macht ihr da als Zwischenschi-Schi. Ich saß mal bei was, das waren so Improvisationskünstlerinnen und es war 40 Grad im Schatten irgendwo in Brandenburg und es gab keine Klimaanlage, dafür konnten die jetzt nichts. Und wir standen alle im Kreis und sollten dann immer Wortassoziationen machen, also was sich reimt auf das Wort. Und das ist leider komplett eskaliert, weil wir so eine sehr analytische Firma waren und dann endete es, wo einfach die ganze Zeit Haus-Maus gesagt wurde. Das Team hat sich einfach komplett geweigert, weiterzureimen und immer nur Haus-Maus, Haus-Maus. Diese Leute, es war völlig egal, wie gut das restliche Training war, was gut war, weil wir alle nur daran uns erinnert haben, dass ich mit 40 Grad im Schatten, schweißnass, Haus-Maus 10 Minuten gesagt habe.
Richtige Family-Guy-Situation. Ich hoffe, dass die Situation nicht ganz so lange gedauert hat. Aber auch da, Anjuli, ich glaube, eine ganz wichtige Kompetenz einer Trainerin ist ja auch eine Methodenkompetenz. Und eine Frage, die ich als HR-Lerin immer mitgeben würde, ich habe jetzt in deinem Trainingskonzept gesehen, als Abschlussübung machst du eine Feedback-Schauer. Gib mir mal bitte eine Alternativübung, die du auch in petto hast, falls diese Übung nicht passen sollte. Und alleine mit so einer Frage kannst du auch schon mal challengen, wie flexibel und wie erfahren ist jemand mit seinem Methodenkoffer und wie dynamisch kann das auch jemand anpassen, weil wir haben vorhin darüber lustig gemacht, jemand, der den Raum spüren kann. Ne? Es geht ja auch wirklich darum, die Gruppe auch zu spüren, nicht nur, Aber wenn du spürst, ey, da sitzen gerade analytische Führungskräfte vor mir und House-Maus-Rhyming passt gerade nicht mehr, dann muss ich ja auch irgendeine Methodenkompetenz als Trainerin an der Hand haben, zu intervenieren und wieder in Richtung Lernziel zu kommen und die Gruppe wieder so zu steuern und zu aktivieren, dass die auf etwas Sinnvolles hinarbeiten. Und deswegen auf jeden Fall fragt immer nach Alternativmethoden in der Auftragsklärung.
Sorry, da nimmt man dann Menschen, Mikado. Und danach ist die Welt wieder, ey, das wirklich, ich glaube, ich werde heute Nacht davon träumen. Leute, mich macht das gerade richtig fertig.
Also ich will jetzt nicht Devil's Advocate sein, ne? Aber das Training hätte auf jeden Fall Impact gehabt. Also es verstört uns alle, ohne dass wir dabei waren. Aber du hast gerade schon, ich liebe diesen Tipp, Patrick, ich finde ihn richtig gut, einmal zu sagen, was ist denn die Alternative, wenn die Crowd das nicht möchte? Habt ihr oder hast du sonst noch Tipps, was ich als HR machen kann, die ja jetzt vielleicht gar nicht die Expertin im Kommunikationstraining-Design ist, was ich ja auch nicht sein soll, wie ich Trainings prüfen kann, um irgendwie ein Gefühl zu kriegen, kommt da am Ende Menschen, Mikado, raus? Oh Gott.
Ja, ich glaube, alles das, was wir gerade schon gesagt haben, hilft auf jeden Fall voll, diese Fehler potenziell zu vermeiden. Das ist eine sehr große und eine sehr wichtige Frage. Was sich auf jeden Fall auch anbietet, ist, eine Erfolgskontrolle mit der Trainerin zu vereinbaren. Also woran misst diese Person, dass das Training erfolgreich war? Das Einfachste ist ja, sage ich mal, ein Happy Sheet, so dass eine NPS-Abfrage ausgefüllt wird. Das Zweite ist ja dann auch, auf welche Ergebnisse das einzahlt, welches Verhalten sich ganz konkret ändert und wie das auch nachgehalten wird in der Praxis. Also da könnte man jetzt auch Evaluationsmodell von Kirkpatrick nochmal heranziehen. Ich glaube, das ist auch zu wissenschaftlich und nur auf der Tonspur, sage ich jetzt mal, zu schwer nachzuvollziehen. Für die, die das nochmal nachlesen wollen, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Modell. Und dann gibt es ja den alten, ich glaube, das ist ein Recruiting-Kalenderspruch mittlerweile, the best predictor for future behavior is past behavior. Also versuch, vergangene Trainings so zu evaluieren. Versuch, dir Referenzen einzuholen über die Akademie, über die TrainerInnen, mit der du da gerade sprichst. Und genau deswegen, wenn möglich, mach einen Pilot, um zu gucken, wie es dann wirklich ist. Und ansonsten versuch, irgendwelche Referenzprojekte dir so praxisnah wie möglich anzugucken. Viele TrainerInnen haben ja Online-Videos, Webinare, wenn die gut aufgestellt sind, wo man mal dran teilnehmen kann, um schon ein Gespür auch für die Trainingsdidaktik und für den Menschen zu bekommen.
Annika, du noch einen Hot-Tipp? Hast mal was Wildes gemacht?
Nee, ich glaube, ich habe gerade tatsächlich keinen, ich habe keinen Hot-Tipp. Wir haben einfach immer, wenn wir bisher Trainingsanbieter ausgewählt haben, halt wirklich wie so eine Art Provider-Auswahl gemacht. Also wir haben das wirklich auf Herz und Nieren geprüft, wie ich es auch prüfe, wenn ich einen HR-Tool beispielsweise einführe. Auch viel mir angeschaut, hey, welche Unternehmen finden wir kulturell total gut? In welche Richtung würden wir uns gerne mehr entwickeln? Wer steht beispielsweise vor ähnlichen Herausforderungen wie wir oder stand vor ähnlichen Herausforderungen? Und mir da Empfehlungen geben lassen und mich quasi so vorgearbeitet, damit man zumindest diese Zone von, okay, es passt gar nicht, schon mal halt ausgesiebt hatte. Und danach haben wir wirklich wie so eine Anbieterauswahl gemacht und gesagt, hey, was ist uns wichtig? Was ist uns an Profil wichtig? Was möchten wir eigentlich haben? Was sind unsere Anforderungen? Und das dann evaluiert. Und dann fand ich aber immer, wenn Leute auf dem Papier total ähnlich sind und man sagt, hey, ich kann hinter alles einen Check machen, sprecht die Leute vorab und immer noch so dieses Quäntchen Bauchgefühl. Gerade wenn ihr sagt so, boah, das hat mir total Spaß gemacht, mit dieser Person eine halbe Stunde zu sprechen. Das hilft.
Mega gute Punkte, Annika. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, auch mal zu spüren, was fragt diese Person auch eigentlich über mich? Weil ich möchte als HR auch, dass es erfolgreich wird. Und ich kann ja auch systematisch die Chancen dafür erhöhen, dass das passiert. Wir fragen zum Beispiel auch immer so Fragen wie, was wäre das Beste, was der Zielgruppe passieren könnte? Mit welchen Erfahrungen oder mit welchen Methoden hat die Zielgruppe schon Erfahrungen, die gar nicht gut angekommen sind? Weil wenn Menschen Mikado schon mal nicht funktioniert hat, dann werde ich das auf gar keinen Fall auch machen. Und wenn eine Feedback-Schauer schon mal schief gegangen ist, dann würde ich ja alleine negative Erinnerungen wieder hochholen, wenn ich das als Trainingsanbieter nochmal mache, auch wenn das mit der besten Intention passiert ist. Und genauso fragen wir zum Beispiel, was sind Red Flags an Formulierungen, zum Beispiel gerade in Change- oder Transformationsphasen. Wenn ich dann noch diese Wörter die ganze Zeit stresse, kann das ja auch sein, dass Leute systematisch abschalten in den Trainings. Je besser ich das als Trainingsanbieter weiß, desto mehr kann ich die Trainerin ja auch briefen und für die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trainings erhöhen. Letztes Beispiel noch dazu, Anglizismen. Wir arbeiten auch für teilweise Blue-Collar-Unternehmen, die einfach sehr, sehr deutsch und sehr, sehr handfest und sehr, sehr wenig international tätig sind. Bei manchen Unternehmen kriegen unsere Trainerinnen die absolute Empfehlung, bitte keine Anglizismen zu verwenden, weil die Zielgruppe dann teilweise abschaltet. So, da kann das Training noch so gut sein, das Bauchgefühl noch so gut sein und die Provider-Auswahl noch so systematisch vorgegangen sein, wenn dann da so ein Startup-Juppie Patrick aus Kreuzberg vorne steht und die ganze Zeit in KPIs und OKRs und in Labor-Efficiency-Ratio argumentiert, so dann verliere ich halt eine gewisse Zielgruppe. Ne?
Das ist ein Problem, das dem HR-Ungeschminkt-Podcast überhaupt gar nicht bekannt ist mit den Anglizismen. Da wissen wir jetzt ein ganz random Beispiel für uns. Was ich vielleicht nochmal anmerken möchte nach dieser Folge, ich erlebe ganz oft, gerade in meinen Beratungen, dass L&D und Training so mitgemanagt wird von HR. Dass sie da eigentlich nicht so richtig Kappa drauf haben, dass die denken, ach, jetzt muss ich das blöde Training organisieren und dann irgendeine Ausschreibung machen und dann den ersten Jochen nehmen, der sich meldet. Und dann gleichzeitig aber auch sich aufregen, dass das Thema persönliche Entwicklung und Mitarbeitenden-Development nicht wahrgenommen wird im Unternehmen. Und da vielleicht einmal aus meiner Perspektive und aus einem ganz kritischen, selbstkritischen Moment, vielleicht habe ich das in meiner ganz frühen Startup-Phase auch so gehandhabt, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass es so wahrgenommen wird. Weil wenn ihr nicht für die Qualität dieser Trainings kämpft, wer soll es denn machen im Unternehmen? Wessen Job ist es denn? Und das ist wichtig, sich immer noch mal dran zu erinnern, ihr macht es für die Mitarbeitenden, weil die können ihr Training sich nicht selber aussuchen. Und wenn sie es machen, dann beschwert euch aber nicht, dass ihr nicht sichtbar seid. Ne, das, was wir ganz oft erzählen. Und sucht euch jemand, der trainiert, der ernsthaftes Interesse daran hat, das Training für euch wertschöpfend zu machen. Weil Patrick, diese ganzen Fragen, die du gestellt hast, das sind ganz einfache Fragen und die zeigen einfach, dass jemand das wirklich für euch individualisieren will. Und ganz ehrlich, das ist ja meist die Hälfte der Miete, dass da jemand sitzt, der nicht sagt, ich mache das wie so eine Audio-Recorder aus der Schublade. Nach meinem kleinen Rant, was sind für euch die Hot Takes der Folge, was ich unbedingt gelernt haben muss beim Zuhören? Liebe Annika, you go.
Das Wichtigste, was ich aus dieser heutigen Folge mitnehmen würde, ist, sich die Frage zu stellen, was brauche ich, eine Bedarfsanalyse zu machen und zu schauen, mit wem mache ich das am besten, wer passt am allerbesten zu meinem Unternehmen. Nicht nur in Richtung viel Licht und viel Schatten, sondern auch zu sagen, was genau passt kulturell. Und dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich gerne nennen würde. Und zwar ist das, macht lieber weniger, aber dafür richtig, richtig gut, dass die Leute sagen, das war richtig gut investierte Zeit, als dass ihr irgendwie mittelmäßige Sachen macht und davon dann ganz viele.
Nice. Ich habe mir gerade nebenbei ein paar Notizen gemacht. Das Wichtigste, was ich gerade mitgenommen habe, ist Vorbereitung statt Nachsorge. Also je besser ich als HR dafür sorge, dass ein gutes Training wirklich stattfindet, desto weniger Struggle habe ich hinterher. Wir sind ja relativ negativ in die Folge reingestartet, was ich auch schön zur Problematisierung finde. Ich glaube, das können wir alles vermeiden, wenn wir diese Tipps aus der heutigen Folge mitnehmen. Und der Punkt von Annika, diese data-driven Anbieterauswahl plus dann ein qualifiziertes Bauchgefühl auch mit einfließen lassen, wenn es zu absoluter Datengleichheit kommt. Weil ich glaube auch am Bauchgefühl, das dürfen wir gerne mit einbeziehen, wenn es nicht die einzige Entscheidungsgrundlage ist. Ja, und die Red Flags, die habe ich euch auch alle genannt, die wiederhole ich nicht nochmal. Aber nehmt euch in Acht vor den Scharlatanen dieses Marktes.
Genau, nehmt euch in Acht. Ich fand es wieder total gut. Ich hatte das Gefühl, war jetzt nochmal Crashkurs Business TrainerInnen-Ausbildung. Viele Worte wieder gefallen. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns einmal Insights aus dem TrainerInnen-Welt gezeigt hast. Ich liebe die Red Flags. Grüße an Fest und Flauschig. Wann referieren die uns eigentlich mal? Und liebe Annika, vielen, vielen Dank an alle da draußen. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke euch für die Einladung und danke, dass ihr helft, die HR-Welt besser, menschenorientierter und leistungsorientierter zu machen.
Das geht runter wie warmes Öl.
Wie Öl.
Wie geölte Mikado-Stäbchen.
And we are back to the Mikado-Stäbchen. An alle da draußen, wir hoffen, ihr hört das nicht an einem Montagmorgen. Und wir hoffen, die Mikado-Stäbchen haben euch so viel Spaß wie uns bereitet. Happy HR. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über die gewohnten Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche für euch. Bis dahin.